Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neue Stiften, der Podcast, der spannende Themen, spannende Menschen aus der Zivilgesellschaft im Gespräch hat. Mein Name ist Andreas Schiemens und ich freue mich, dass ich mit meinem Kollegen Jörg Schumacher heute diesen Podcast aufnehmen kann. Hallo Jörg.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
Unser Gast in diesem Podcast ist Matthias Daberstiel und unser Thema ist das Fundraising-Symposium Ende Februar in Frankfurt. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Wie kommt Matthias, ein Dresdner, auf die Idee, in Frankfurt eine Veranstaltung zu machen?
Ja, das Fundraising-Symposium machen wir jetzt schon zum 6. Mal. Also es ist schon eine ganze Reihe Zeit her. Frankfurt war eigentlich für uns die logische Wahl, weil wir wollen den natürlich möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Und da liegt Frankfurt natürlich sehr zentral. Und wir haben natürlich internationale Referenten und die kommen meistens dann doch noch mit dem Flieger. Und da ist Frankfurt auch sehr prädestiniert.
Und natürlich hat Frankfurt auch einen Bahnhof, was ja auch ganz, ganz hilfreich ist.
Das ist sicherlich auch hilfreich und die Züge kommen auch relativ pünktlich dort an. Also es passt schon so einiges. Außerdem haben wir eine sehr gute Kooperation mit der Goethe-Universität, die uns da freundlicherweise auch etwas entgegenkommen.
Lieber Matthias, dann nochmal eine etwas ketzerische Frage von mir. Deutscher Fundraising-Kongress, Fundraising-Symposium, diverse Tage, die du ja zum Beispiel auch machst, diverse Kongresse. Warum braucht es das überhaupt noch, so viele Veranstaltungen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir schon merken, dass auch das, nicht das Interesse, aber die Kraft, an vielen Weiterbildungen teilzunehmen, bei den Non-Profit-Organisationen nachlässt. Also wir merken schon, dass viele Organisationen enorm unter Druck stehen, sehr wenig Personal haben, Personal nicht adäquat ersetzen können gerade. Und dass es deswegen natürlich dann auch ein bisschen darauf ankommt, wenn man Weiterbildungen anbieten will, ein Programm zu machen, wo die Leute wirklich was mitnehmen. Also wo sie wirklich echt dann rausgehen und sagen, ja Mensch, das hat mich jetzt weitergebracht. Ja. Und ich sage jetzt mal so, diese vielen kleinen Webinar-Häppchen, die man da auch täglich mitnehmen kann, ja, die sind meistens nicht darauf ausgerichtet, dass unbedingt derjenige, der zuhört, was mitnimmt, sondern mehr der, der das Ganze macht. Und das versuche ich eigentlich bei unseren Tagungen schon ein bisschen zu vermeiden.
Andreas, ich glaube, er meint uns mit Webinar-Häppchen, oder?
Ich glaube nicht, weil da also, natürlich immer ganz viel mitgenommen wird.
Also Matthias, ich habe euren Podcast zumindest schon immer als sehr gehaltvoll wahrgenommen.
Dankeschön. Und das da muss wollen wir ja sein. Heute auch dafür sorgen. Aber sag mal, es ist ja das 6. Symposium, das du ausrichtest. Wie bist du damals auf diese Idee gekommen? Es ist ja länger als 6 Jahre her, weil du, glaube ich, in Corona mindestens einmal aussetzen musstest.
Ja, wir haben aussetzen müssen, aber die Idee kam tatsächlich von unseren Lesern vom Fundraising-Magazin. Die kamen auf mich zu und sagten, kannst du nicht mal internationale Gäste einladen zu deinen Fundraising-Tagen? Und da habe ich gesagt, also für einen Fundraising-Tag ist das, wo wir ein sehr heterogenes Publikum haben, auch kleine, mittlere Organisationen, ist das ehrlich gesagt nicht so richtig. Da müsste ich mir ein anderes Format einfallen lassen. Und dann habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und habe mir auch mal angeguckt, was international da so geht. Und habe eben festgestellt, dass eigentlich so ein Format, wo man sich mehr austauscht, eigentlich noch fehlt. Es gibt zwar so ein paar kleine Runden, in denen sich so einige Leute, einige NGOs immer wieder treffen zu bestimmten Themen. Aber mal so ein richtig schönes Symposium, wo man schön beim Wein, bei Essen diskutieren kann über Problematiken von NGOs, das gibt's eigentlich noch nicht. Und das war dann die Idee fürs Symposium.
Und als du damit dann damals gestartet bist, erinnerst du dich noch, was war der Schwerpunkt bei deinem ersten Symposium?
Das war interessanterweise auch Nachlassfundraising. Wir hatten damals Richard Radcliffe da, sozusagen der Mann mit dem schwärzesten Humor für dieses Thema, der auch die Leute richtig mitgenommen hat, kann mich noch gut daran erinnern. Das zweite Thema war dann Großspenden und wir haben noch viele andere Themen dann nachgesetzt. Wir sind uns aber mittlerweile klar darüber geworden, dass im Nachlassfundraising, glaube ich, die stärkste Entwicklung stattgefunden hat. Und deswegen haben wir es dieses Jahr wieder neu aufgelegt. Und wir haben auch Themen dabei, die wir damals definitiv nicht hatten, die erst jetzt wirklich eine Rolle spielen.
Wahrscheinlich Sterben und KI als Thema, oder?
Das Thema KI spielt sicherlich auch schon wieder eine Rolle, aber es spielt in dem Falle eigentlich stärker das Thema eine Rolle, wie ich diesen Service sozusagen an die Menschen heranbringe, sodass ich mit ihnen quasi wirklich dann eine langfristige Beziehung aufbauen kann.
Du hast eben gesagt, Nachlass-Fundraising hat sich am stärksten verändert. Was hat sich aus deiner Sicht verändert?
Also es ist extrem digital geworden. Es findet heute viel mehr digital statt, als das noch vor 6, 7 Jahren der Fall gewesen ist. Ich glaube, viele Organisationen haben mittlerweile auch verstanden, dass es hier nicht um Erbschleicherei geht, sondern um ein Serviceangebot. Also die Serviceorientierung ist da. Und man geht auch viel stärker ein bisschen auf die Biografie der Menschen ein, die sich an Organisationen wenden und versucht sozusagen eigene biografische Erlebnisse dieser Menschen ein bisschen in die eigene Arbeit auch schon einfließen zu lassen. Da haben wir ein sehr schönes Beispiel vom Schweizer Roten Kreuz mit dabei. Und was da vorgestellt wird, eine Kampagne, die eigentlich vorrangig gar nicht um Erbschaft geht, die sich aber dann fast konsequent dahin bewegt, ja, eben etwas zu hinterlassen, was weiterzugeben, eine Organisation dankbar zu sein, mit der man damals in die Ferien gefahren ist und vorm Krieg gerettet wurde. Also eine sehr spannende Geschichte und da sehen wir eine ganze Reihe von Dingen, auch digitale Veranstaltungen, digitale Weiterbildungen, digitale Gespräche per Videokonferenz. Da gibt es mittlerweile eine unwahrscheinliche Vielfalt.
Siehst du das auch so, Andreas, dass sich da im Nachlass-Fundraising massiv was getan hat?
Ja, ich glaube, gerade das Beispiel, das Matthias gerade genannt hat vom Zürcher Roten Kreuz, die tatsächlich das Thema Nachlass sehr an der Biografie ihrer Nachlassgebenden orientieren. Und die Kollegin Lea da ja durchaus eine sehr hohe Expertise hat. Das ist etwas, Jörg, das glaube ich, habe ich so in Deutschland noch nicht erlebt. Das ist tatsächlich eigentlich naheliegend, aber sehr innovativ. Ich glaube, dass darüber hinaus das Thema Nachlass-Fundraising eine stärkere Rolle als noch vor 5, 6 Jahren in den NGOs spielt. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, Matthias, du bist ja auch in der Beratung unterwegs, du hast da vielleicht auch eine eigene Einschätzung. Ich merke, in den letzten 10, 15 Jahren war das immer ein Thema, aber es kümmerte sich keiner ernsthaft drum. Nur die großen Player haben so ein bisschen was gemacht, aber so richtig in die DNA einer Fundraising-Organisation war es nur in den seltensten Fällen eingeflochten. Und Matthias nickt.
Ja, also das muss man schon so sagen. Da hat sich schon was getan. Also beim ersten Symposium hatten wir noch viele auch Vorstände oder Menschen dabei, die eben im Fundraising arbeiten. Mittlerweile haben wir bei den Leuten, die sich jetzt schon angemeldet haben, bei den Organisationen steht da wie selbstverständlich auch Nachlass-Fundraising dabei. Da hat sich eine ganze Menge getan. Da sind viele Menschen auch in dieses Thema reingekommen. Es ist auch eine sehr spezielle Richtung. Das kann auch nicht jeder. Ja. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Es ist noch mehr mit Zuhören verbunden. Es ist auch damit verbunden, dass man sich auch abgrenzen kann von den Menschen, die da vor einem sitzen. Es ist kein einfaches Thema. Da muss man auch ein bisschen reinwachsen. Ja, das muss ich sagen. Aber es gibt auch sehr viele junge Menschen, die da drin sind. Wir haben auch einen dabei von Ärzte ohne Grenzen Österreich, auf den freue ich mich total, der das Thema, obwohl es eigentlich ein altes Thema ist, so jung interpretiert. Das finde ich toll.
Matthias, wer dich kennt, jetzt müssen wir eigentlich an der Stelle nochmal sagen, Andreas, du hast ihn gar nicht richtig vorgestellt, du bist natürlich auch der Gründer und Inhaber des Fundraising-Magazins, so bist du bekannt geworden, machst sehr viele Fundraising-Tage und eben auch dieses Fundraising-Symposium, vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal, aber wer dich gut kennt, der weiß, dass du auch beim Deutschen Fundraising-Kongress nicht nur als Mitglied, sondern auch als scharfer Kritiker bekannt bist und immer wieder auch sagst, also da muss mehr bei rumkommen. Das muss auch finanziell Spaß machen. Und deswegen jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Macht das finanziell Spaß? Was für Eintrittspreise hast du? Wie kalkulierst du das am Ende des Tages?
Naja, am Ende des Tages ist es natürlich so, ich habe auch Mitarbeiter, die das mit organisieren, die wollen auch ein Gehalt haben. Also von daher, Und die Preise sind jetzt nicht gerade gefallen in den letzten Jahren, das muss man auch sagen. Also von daher haben wir auch in diesem Jahr einen Preis ein Stück weit anziehen müssen. Wir haben jetzt einen Frühbucherpreis von 549 Euro für die 2 Tage. Das ist trotzdem knapp kalkuliert, weil 2 Tage mit Essen und Trinken, Referenten, die international reisen, das hat natürlich alles auch einen Kostenfaktor, ganz klar. Wir versuchen es natürlich trotzdem attraktiv zu halten. Ja, die Kritik am Kongress ist ja immer eine Kritik, die ich als Mitglied habe. Das muss man an der Stelle ja auch ganz deutlich sagen. Wir sind ja auch Medienpartner des Fundraising-Kongresses. Das sind wir auch nicht, weil wir den Kongress jetzt blöd finden. Nee, finden wir nicht. Wir finden, der Kongress hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Ja, und er ist auch nach wie vor die größte Veranstaltung, die es in Deutschland zum Thema gibt. Da sind wir mit unseren monothematischen Veranstaltungen jetzt keine Konkurrenz in diesem Sinne. Wir sind eher eine Ergänzung. Aber als Mitglied kann ich natürlich dann auch auf bestimmte Dinge hinweisen und dann auch mal sagen, können wir da nicht an der Stelle mal ein bisschen innovativer werden, vielleicht auch anders das Programm gestalten. Das kann ich natürlich tun. Und ich hoffe, das kommt dann auch so an beim Verband.
Aber ich glaube, Jörg, um deine Frage zu ergänzen, wir müssen uns da, glaube ich, mal in dieser Szene wegbewegen an dieser ständigen Preiskritik, die wir hören. Jetzt hat Matthias gesagt, Frühbucherrabatt 549 Euro, glaube ich, war die Zahl, die du genannt hast. Das sind 2 Tage, 22. 23. Februar. Es sind 25 Referentinnen, es sind 11 Thementische, es sind 8 Seminare, 2 Vorträge und eine Keynote. Und ich finde, wenn wir dann nur 549 Euro für 2 Tage bezahlen und das Inhaltliche stimmt, dann gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund herumzumäkeln. Und ich weiß, dass es Organisationen gibt, die natürlich immer sehr sparsam sind. Und ja, und es gibt auch einzelne Organisationen, für die vielleicht auch 549 Euro Invest in die eigenen Mitarbeiter viel Geld sein mag. Aber für das, was man geboten kriegt, ist das, glaube ich, ein mehr als nur angemessener Preis. Das ist vielleicht mein Statement, dass wir nicht immer an diesen Preisen rummäkeln sollen. Qualität hat nun mal ihren Preis. Aber Matthias, damit wir wieder mal zum Symposium kommen, bei diesen 25 Referentinnen, wie suchst du die eigentlich aus? Nach welchen Kriterien nimmst du denn die Menschen bei dir mit ins Symposium?
Also das Gute als Herausgeber des Fundraising-Magazins ist natürlich, dass wir in der Branche doch ganz gut vernetzt sind. Also wir kennen natürlich viele Leute, die in den Bereichen auch arbeiten. Wir haben die teilweise auch schon mal als Referentinnen und Referenten bei Fundraising-Tagen gehabt. Wir sind, da wir Medienpartner auf vielen Tagungen sind, auch international unterwegs. Ich war letztes Jahr in der Schweiz, in Österreich, und habe dort an Tagungen teilgenommen. Und da sehe ich natürlich interessante Leute. Und dann kann ich die dort direkt ansprechen. Und ich sage es ganz ehrlich, die freuen sich total, nach Deutschland zu kommen. Ja, gerade wenn ich die Schweizer Kolleginnen und Kollegen anspreche, ja, die sind ganz begeistert, dass sie da als Referenten dabei sein dürfen. Ja, da habe ich es in Deutschland manchmal sogar schon schwerer, weil es eben da auch manchmal so eine vielleicht auch so eine Art Vorbehalt gibt, dass man da etwas preisgibt. Ich finde aber gerade, das ist in unserer Szene dringend notwendig, dass wir uns viel mehr miteinander auch vergleichen, auch gegenseitig helfen. Wie gesagt, das kann durchaus noch ein bisschen größer werden. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Jahr wirklich sehr viele Referentinnen, sage ich ganz bewusst so, gefunden habe, die sich damit präsentieren und die da ihr Wissen geben, weil die haben schon in den letzten Jahren eigentlich immer die besten Inputs geliefert.
Matthias, du hast es angesprochen, das ist, was du da machst, ist ja im Grunde eine Plattform, auch eine Fundraising-Plattform, so wie wir das ja auch sind, für Philanthropie, Kommunikation und Fundraising. Auf der einen Seite, genau, guckt man sich an, wen gibt es eigentlich, wer kann da gehaltvolle Dinge dazu sagen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch immer sehen, wie kriegt man das Publikum ran? Nun gibt es die Fundraising-Szene, in der du ja auch sehr aktiv bist. Wir haben aber auch beobachtet, dass es auch viele Leute außerhalb dieser Fundraising-Szene gibt, die gerade jetzt in diesem Arbeitsmarkt, in dem wir uns befinden, sagen, ich will mich irgendwie neu orientieren oder ich will vielleicht was Sinnvolles oder was Sinnvolleres machen. Wie erreichst du diese Zielgruppen oder sind das Sachen, wo du sagst, die decke ich mit anderen Veranstaltungen ab?
Also das ist eigentlich eine Zielgruppe, die sich eher an einem Kongress normalerweise orientiert, muss ich sagen. Mhm. Weil die kommen ja aus dem Business-Bereich, ne? Für die ist beispielsweise ein Tagungsbeitrag von 1.500 Euro eine ganz normale Geschichte für eine dreitägige Veranstaltung. So, aber die wundern sich auch über unsere Preise, sage ich ganz ehrlich. Aber ich treffe die jetzt zunehmend beispielsweise bei LinkedIn, wo die auf uns zukommen. Ich sehe auch eine sehr breite Startup-Szene, die sich für das Thema interessiert, aber dann eben stärker eigentlich mehr für solche Themen wie Crowdfunding beispielsweise oder alternative Finanzierungsmethoden wie Crowdlending, solche Geschichten, weil das eben auch für Startups und solche Leute interessant ist. Ich sehe aber schon, dass gerade das Thema Großspenden, auch das Thema Unternehmenskooperation zunehmend in den Organisationen von eigentlich fachfremden Menschen, also keinen Fundraisern und Fundraisern geprägt ist, sondern stärker von anderen Menschen. Und das ist auch nicht schlimm und das ist auch nicht schlecht. Ich finde es auch gut, wenn die dann bei unseren Tagungen auftauchen und kluge Fragen stellen, weil ich lebe ja davon, dass die Menschen kluge Fragen stellen und dass sie dann eben auch sich informieren wollen. Und von daher biete ich da sicherlich auch mit dem Fundraising-Magazin dann insgesamt eine Plattform, wo man regelmäßig dranbleiben kann am Thema, und das ist der große Vorteil. Also von daher denke ich mal, bieten wir denen schon ein Angebot. Aber ich glaube, die steigen dann eben eher erstmal beim Kongress ein, weil sie da so ein breites Angebot haben und erstmal reinschnuppern können in die Szene.
Mit wie viel
Nachlass fangen die an?
Mit wie viel Besuchern rechnest du denn beim Fundraising-Symposium?
Ja, normalerweise sind wir immer so etwa um die 120. Das ist aber bewusst so gewählt, dass wir gar nicht so viele sind, weil wir ja an Thementischen sitzen. Mhm. Und ich kann jetzt an einen Thementisch ja nicht 20 Leute setzen. Ja, ich, Putins Tisch habe ich nicht. Ja, und dementsprechend passen da eigentlich nur 12 Leute dran. Und die Leute haben ja dann die Möglichkeit, in 4 Runden den Thementisch zu wechseln und damit auch das Thema zu wechseln und auf diese Art und Weise eigentlich von diesem ersten Tag viel mitzunehmen, sich sehr stark auszutauschen. Der zweite Tag ist dann halt eher sehr seminarlastig. Ja.
Diese Thementische sind dann auch wahrscheinlich sehr interaktiv. Magst du die mal kurz beschreiben?
Ja, die sind sehr interaktiv. Es gibt eine ganz kurze Einführung vom Moderator, der sozusagen in das Thema des Tisches einführt. Ich habe sozusagen dieses Nachlassthema in 11 Dimensionen aufgespalten. Da gibt es dann die verschiedensten Sachen, ob das ethische Fragen sind, ob das Fragen sind von Online, von Website, also wirklich ein ganzes Potpourri von verschiedenen Dingen, auch rechtliche Fragen beispielsweise. Und die können dann am Tisch sozusagen geklärt werden in den Erfahrungen, die die Leute selber an den Tisch mitbringen. Das heißt also auch für die Moderatoren, die das machen, ist es auch ganz spannend, weil die haben 4-mal einen anderen Tisch, weil andere Leute da sitzen, andere Erfahrungen mitbringen und dementsprechend entsteht da also immer wieder was Neues. Und das finde ich eigentlich so spannend an der Sache, dass wir wirklich zu einem echten Austausch da kommen.
Gibt es einen Programmpunkt, auf den du dich besonders freust?
Also ich bin schon sehr gespannt auf Claire Rutley, die vielleicht die einzige Fundraiserin, die einen Doktor in Nachlass-Fundraising hat, ist in international. Ich freue mich aber auch gerade auf die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, weil die bringen da einfach nochmal so eine Selbstverständlichkeit mit, auch so eine Frische in diesem Thema. Das wird, glaube ich, viele überraschen. Eine von ihnen ist beispielsweise Lena Wissi aus den Niederlanden. Eine Kollegin, wenn ich so gut Holländisch sprechen könnte wie sie Deutsch, das wäre ich sehr, sehr begeistert. Sie wird beispielsweise dann mit Nadine Schalala noch einen Schlussvortrag machen und da so die besten Nachlasskampagnen international vorstellen. Das wird sicherlich auch nochmal ein Highlight. Also es ist gut, den Zug nicht zu früh zu wählen.
Ja, ich glaube, das machst du auch sehr geschickt, weil ich erlebe ja häufig auf anderen Kongressen, dass quasi am letzten Tag schon ab Mittag die Teilnehmer wieder sich auf den Weg nach Hause machen. Aber bei dir, ich war ja auch 1-2 Mal da, ist es am Abschluss auch immer noch voll. Also das ist schon mal großartig. Wenn dich eine teilnehmende Person, jemand, der teilnehmen möchte, fragt und sagt, lieber Matthias Dabersteg, nimm mir mal 3 Argumente, warum ich 2 Tage nach Frankfurt kommen soll.
Weil man dort absolut nur Profis trifft, die zum Thema sprechen, weil es gut zu erreichen ist und weil man eigentlich insgesamt nur einen Tag investiert.
Dann würde ich vielleicht auch noch mal zum Abschluss, Matthias, das nutzen, unsere Dreierrunde, dass wir uns mal die Frage erstmal an dich stellen. Wenn du auf diese Fundraising-Szene insgesamt guckst, wo siehst du im Moment die größten Herausforderungen, die du jetzt nicht nur aus dem Symposium, aus den Fundraising-Tagen oder aus dem Magazin hast, sondern was ist für dich so das Thema, wo wir in Zukunft besonders drauf achten müssen?
Also viele sprechen ja von Digitalisierung und denken, okay, das ist jetzt das Zukunftsthema, da müssen wir jetzt ran. Übersehen dabei aber, dass wir ja schon seit den 80er Jahren über Datenbanken sprechen, als Grundlage überhaupt für Digitalisierung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in diesen Bereichen wir einen exorbitanten Nachholbedarf haben. Ja, wenn man bedenkt, dass so eine Organisation wie SOS Kinderdorf in den 60er Jahren mal Vorreiter war im Bereich Digitalisierung, weil sie einen Großrechner damals von IBM angeschafft haben, als drittes Unternehmen in Österreich, ja, in Graz. Ja, das Ding steht da heute nicht mehr, aber das Rechenzentrum ist immer noch in Graz. Und heute sagt mir der IT-Verantwortliche, also ganz ehrlich, wir sind schon einige Jahre hinter dem aktuellen Trend zurück. Und wenn ich mir Unternehmen angucke, was die investieren, um eben eine Data Warehouse zu haben, in dem dann alle Daten zusammenlaufen und aus dem heraus man dann Analysen machen kann, warum denn eigentlich Kunden und Kundinnen eigentlich so reagieren, wie sie reagieren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nur bei ganz, ganz wenigen Organisationen. Und das ist aber die Grundlage für ein modernes Marketing heutzutage. Und natürlich ist es auch richtig, dass wir Spenderinnen und Spender nicht nur als Daten sehen dürfen. Ja, das ist gerade für uns als Fundraiserinnen und Fundraiser, die das auch von Anfang an schon machen, ist das ganz wichtig, diesen persönlichen Kontakt zu behalten. Ja, aber sie besser zu verstehen, ist auch nicht so dumm. Und dementsprechend braucht man dazu auch Daten. Und dann verstehe ich es eben nicht, wieso es immer noch Organisationen gibt, die keinen Verwendungszweck in die Datenbank mit aufnehmen. Dann verstehe ich es auch nicht, wieso es immer noch Organisationen gibt, die nur die Kontonummer drin haben, egal ob da ein Mann oder eine Frau dahinter steckt. Da wird dann eben einfach Container, so sagt man das dann in der Fachsprache, da werden dann einfach diese beiden Personen zu einer zusammengefasst. Das ist natürlich für ein modernes Marketing, was dann die Frauen anders berücksichtigt als Männer, natürlich tödlich. Das wird dann nicht funktionieren. Und dementsprechend auf solche Dinge muss man sich jetzt einfach dringend einstellen. Und das sind wir ehrlicherweise schon 10 Jahre zurück, weil das muss eigentlich schon lange funktionieren. Es gibt sogar Organisationen, die noch nicht mal einen Werbecode mitnehmen. Also das haben wir in den 80ern gelernt. Hallo. Und das sind einfach Dinge, da sage ich, da muss man ran und da muss man sich mit beschäftigen. Und es gibt viele junge Organisationen, die sind da viel, viel weiter. Die haben es auch einfacher. Die haben keine riesigen Datenbestände, die sie da rübernehmen müssen. Aber ich glaube, das ist die Grundlage von allem mittlerweile. Und da brauchen wir Personal, da brauchen wir Leute, die da Ahnung von haben. Und Gott sei Dank gibt es ja so ein paar Kurse, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch an der Fundraising Akademie. Der Database-Kurs startet jetzt bald. Zum Beispiel, ich habe letztes im Corona-Jahr mir die Zeit genommen, weil ich hatte keine Veranstaltung und habe mal diesen Online-Fundraising-Kurs gemacht. Ich fand das total spannend, auch für mich als alten Hasen. Ich konnte da noch richtig viel dazu lernen und mitnehmen.
Und ich finde es spannend, dass dieses leidenschaftliche Plädoyer für das Digitale von einem Mann kommt, der ein Printmagazin herausgibt. Insofern, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Plädoyer für die digitale Zukunft. Weil wir gerade über Zukunft sprechen, steht denn schon fest, ob es im nächsten Jahr wieder ein Symposium gibt?
Ja, ich denke schon, dass wir das Symposium wieder machen werden. Thematisch weiß ich es jetzt noch nicht. Das Thema KI bietet sich natürlich rein theoretisch schon an, weil wir dann natürlich auch wissen, was ist denn jetzt von diesem KI-Hype eigentlich übrig geblieben? Und das wird natürlich dann schon spannend. Also ich habe schon gerade mit dem interessanten Kollegen gesprochen zu dem Thema, der war gerade ein halbes Jahr in Amerika, der kam mit Sachen zurück, da haben wir noch nicht mal drüber nachgedacht hier in Europa. Die reden dort schon vom digitalen Assistenten. Ich glaube, soweit sind unsere Personalabteilungen noch nicht, dass die einen digitalen Assistenten für ihre Leute einrichten können. Aber das wird noch sehr spannend, glaube ich wirklich.
Also wir dürfen uns nicht nur auf dieses Jahr freuen, sondern auch aufs nächste Jahr. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und ja, vielen Dank auch von mir.
Und ich kann eins noch dazugeben, es wird bald ein digitales Abo vom Fundraising Magazin geben. Wir sind da dran.
Super.
Wir dann, drücken die Daumen.
Dann freuen wir uns auch auf das digitale Fundraiser Magazin und allen Hörerinnen und Hörern eine schöne digitale Zukunft. Tschüss.